braucht ein paar Sprachen. Sprache braucht Daten, die zum Beispiel dynamische Aufrufe erlauben. Denn sie muss ja wirklich ohne Ambitionsnamen auch sehr auflösen können sein. Das ist die Sprache. Und dieser Bewusstseinsaufruf soll entsprechende Sprache erzeugen. Und da ist jede Sprache sich eigen. Das gibt sich in der Sprache, die da fast am besten passt, das am elegantesten ist, beispielsweise. Und gerade bei der ganzen Zeit ihrer eigenen Vorstellungen. Dynamische Sprachen brauchen auch die Fähigkeit, Methoden auch möglichst spät zu finden. Das heißt, möglichst zur Laufzeit entscheiden zu können, was tatsächlich abgerufen wird. Sie brauchen typischerweise eine Laufzeitumgebung, die sie überhaupt Speicher automatisch verwalten. Das heißt, im Endeffekt habe ich vielleicht schon wieder praktisch, sodass man nicht Speicher manuell verteidigen muss. Sie brauchen Möglichkeit, um die Laufzeitumgebung ein bisschen rauszufragen. Ob beispielsweise bereits zu registrieren, ob beispielsweise nicht geladen worden ist, Personal-Reflection zu finden. Und Sie brauchen gegebenenfalls auch exotische Sachen wie Bitcoins, also Möglichkeit, die großen Zahlen zu geben. Und natürlich eine Möglichkeit, um Code zu erzeugen zu können, das heißt, bewahren zu können. Das Problem dabei ist, dass das Bauen von der Maschine wirklich Spaß macht, aber recht hart ist. Und zwar performante und skalierbare und richtig gut benutzbare Maschinen zu bauen. Typischerweise brauchen solche Projekte mehrere Jahre. Bei Java war das so, dass man 96, 95 angefangen hat. Am Anfang war die Java erstmal langsam verschrien, weil es noch nicht geprägt war. Genau, aber 90 Jahre. Und es hat dann ziemlich lange gedauert, bis dann die erste Tank weiterkam, bis die Performance so weit war, dass man sagen konnte, wow, das ist jetzt nicht so schlecht. Und um das zu erreichen, braucht man ja erstmal entsprechend Entwickler, Zeit, also Jahre und Geld. Arbeit noch nicht umsonst. Java hatte da ein bisschen einen recht guten Stand, was das angeht, denn es wurde mittlerweile typischerweise im Enterprise-Szenario eingesetzt, wo Zeit Geld ist, sodass sehr viele Hersteller von Betriebssystemen, von CPUs, von entsprechenden Applikationsservern ein großes Interesse daran hatten, dass die Transaktionen, die sie für Kunden ausführen, die Software laufen. Und dass sie mit Kunden entsprechend verkauft werden. Das heißt, dass wenn jemand eine Sprache sich ausdenkt, experimentiert, anfängt, hat auch heutzutage einen durchaus ein Interesse daran, sich anzuschauen, was es noch so gibt, um nicht alles neu erfinden zu müssen, was man so recyceln kann. Und ein typisches Projekt, das da aufkommt heutzutage, ist LLVM, das ist die Low-Level Virtual Machine, ein Projekt von Chris Leitner, das unter anderem von Apple benutzt wird, um Teile der Toolchain des iPhone zu bauen und unter anderem von diversen Projekten, zum Beispiel gibt es einen Python-Interpreter, der LLVM benutzt, JIT, es gibt einen Lua-Interpreter, der Lua-JIT hat, der LLVM benutzt wird, um so eine JIT-Fähigkeit dran zu bringen. Sehr nett, C++, das ist nicht jedermanns Sache. Dann gibt es heutzutage auch Mono, sehr beliebt im Open-Source-Bereich, für Sprachen, die auf der Microsoft-Hand aufsetzen wollen. Da gibt es Beispiel in Blue. Und natürlich das Ding, wo ich hier bin, die JVM. Wie der Name schon sagt, Java Virtual Machine eigentlich eher Java, aber heutzutage immer mehr auch was anderes. So, dieses Java-Ding, was ist das eigentlich? Das wurde in den letzten, ich sage mal so, in der ersten Dekade war Java mehr oder weniger eine komplette Plattform gemacht. Da war es einerseits die Programmiersprache in der Union mit der Maschine, die dann quasi die komplette Batzen war, in die man sich einkaufte. Die Programmiersprache ist an sich recht erfolgreich gewesen mittlerweile, also hat es jetzt auf Millionen von Entwicklern gebracht, die unter anderem eine Menge Open Source Code produzieren, was dazu geführt hat, dass Java mit einem sehr reichen Bestand an Open Source Bibliotheken gesegnet ist. Das ist nicht praktisch, weil egal was man machen möchte, man findet eine oder zwei oder fünf IDEs, die schon supporten, mit irgendwelchen Plugins. Man kommt mit hin. Und dieser Erfolg baut auf der Virtual Machine auf, diesem Konzept, dass man, egal welches Betriebssystem man einsetzt, egal welche CPU unterläuft, man diesen gleichen Code mitnehmen kann und ihn überlaufen lassen kann. Ob es jetzt ein Smart-Rechner ist oder ob es ein Intel-Rechner ist oder ARM-Handy oder sowas, egal. Und das heißt, dass diese Betriebssysteme auf Millionen von Geräten laufen, also auf recht kleinen Kisten, wie zum Beispiel mit zum Beispiel auch solchen Java-Karten, das sind alles sehr kleine Geräte, bis zu sehr großen Servern. Server habe ich auch nicht gemacht. Okay. Und du willst im Prinzip, weißt du, dass sich die modernen JVMs in den letzten 15 Jahren sehr entwickelt haben, dass sie eben sehr schnell geworden sind. Sie bringen auch das hochprimierende Compiler für die Client-Seite, für die Server-Seite. Sie bringen sehr effiziente Garbage-Collection Implementierung mit, also typischerweise am Ehre, das war es auch teuer, die schon bestimmt drin. Es kommt die JDK 7 und wird zum JDK 1. Ein Manager JVM geht auf Reflection, um Klassen, Objekte aufzufragen. Sie bietet natürlich die Möglichkeit, Code zuzuladen über Glassloader und sie bietet vor allem eine Menge Tooling. Das ist ein Aspekt, den man beim Implementieren von JVM von Virtualmaschinen typischerweise also übersieht, wenn man sich auf Performance konzentriert. Nach einer Weile wird praktisch im Einsatz wichtig, zur Laufzeit vorzubringen, was macht das denn eigentlich? Irgendwas eigentlich, warum hängt es eigentlich? Wo wird die Zeit verbraten? Und da hat sich dann im Laufe der Jahre bei JVM immer mehr eingesammelt und durch Interfaces, Job Management, das Tooling, das Tracing, das Execution. Und eben dieser sehr, sehr große Menge von Open Source Bibliotheken und Werkzeugen drumherum, das ist das Ganze, was das Java-Ökosystem sehr attraktiv macht. Und das heißt, heutzutage ist es gar nicht mal so selten, dass jemand eine neue Sprache anfängt zu bauen, wie zum Beispiel Scala, sich überlegt, diese Sprache auf der JVM aufsetzen zu lassen. Und typischerweise, wenn man mit einer dynamischen Sprache anfängt, denkt man sich zu überlegen, ja, dann nehme ich mal eine abstrakte Syntaxbaum, laufe den ab und dann werde ich halt die Ausdrücke raus. Das geht mal machen, ist mit einer offenen Software-Analyse, ist aber nicht so schnell. Da ist der nächste Schritt normalerweise zu gehen, auf eine Ebene weiterzugehen und sich so eine Art tokenbasierten Integrator zu bauen. Also man baut sich eine Art mini-virtuelle Maschine für die Sprache, die einen eigenen Mini-Bytecode ausführt. Mit dem guten Basic-Integrator zum Beispiel. Das ist wesentlich schneller, weil keine ASDs ablaufen werden müssen, aber immer noch nicht wirklich performant. Dann kommt der nächste Schritt, den man sich überlegt, dann fängt man an, die eigene Sprache cross zu kompilieren, sozusagen, mit Java-Bytecode. Und sie so irgendwie in C-Compiler zu versetzen, in die native Sprache der JVM, die Java-Bytecode ist. Das ist dann normalerweise wesentlich schneller in der Ausführungszeit, aber dadurch verliert man die Möglichkeit, zur Laufzeit etwas zu verändern. Und wir haben bereits den Vorlesungsbaum kompiliert. Das ist der nächste Schritt, das Ganze eben zu verwenden und diese Kompilation, diesen Bytecode zur Laufzeit zu machen. Also so einen Just-in-Time-Compiler für Bytecode zu schreiben. Man merkt es immer komplexer. Das ist wirklich ein Trainer, da wird es immer größer und umfangreicher, die Virtualmaschinen und diese Virtualmaschinen bauen. Und das große Problem dabei ist natürlich, wenn man erstmal so ein großes Instrumentarium geschaffen hat, um die eigene Sprache auf dem Bytecode zu übersetzen, ist, wie schaffe ich es, dass die JVM auch wirklich das Richtige tut, was sie tun soll? Also meine Sprache sagt, was sie tun soll und nicht, was die JVM eigentlich tun soll. Also wir müssen natürlich den Code auf. Und in Bytecode und JVM gibt es mehrere Anweisungen, den Code aufzurufen. Es sind einerseits im Work Special, das typischerweise für Konstruktoren so verwendet wird. Es gibt in Work Static, das für statische Methoden verwendet wird. Invoke Virtual für virtuelle Tooling und Invoke Interface. Und das war's. Das sind die vier, die jetzt bis jetzt okay. Das, was diese vier auch üben können, sind Methoden, die den Java-Syntax-Regel folgen. Und komischerweise haben sich die Java-Syntax-Regeln außer von Java nicht so durchgesetzt. Das sind wirklich andere Sprachen, die haben andere Regeln, was wir das angeht. Da können Methoden und Funktionen Reichweite, du kannst nicht mehr kooperieren, musst dir was anderes überlegen, um dieses, dieses auszugleichen. Was kann man machen? Okay. Aus den guten Arten C++-Welt einfach das ja Name-Angling. Also geht man hin und stopft irgendwie so einen Namen, der gar kein richtiger Bytecode-Name ist, in so einen Bytecode-Namen hin und macht irgendwas mit Underscores und komischen Zeichen, um später wissen zu können, ich wollte aber eigentlich die Methode so und so benennen, aber ich darf nicht, deswegen mängle ich es irgendwie. Das ist schön, das funktioniert. Das gibt nicht ein ganz Problem. Was passiert, wenn man schief geht? Wenn man so ein schief geht, eine Exception, zum Beispiel Hard Memory, und bekommt bei JVM ein schönes Stack Trace, der ist dann gegebenenfalls auch sehr, sehr tief, und der ist dann voll von irgendwelchen gemängelten Namen, die jetzt einem normalen Benutzer nicht sagen. Also, der weiß vielleicht gar nicht, dass die Methode irgendwie anders heißen wird. Was kann man machen? Ja, man könnte sich überlegen, vielleicht so eine Art C++-Filter, aber erst kennt man C++, das ist ein Tool, das nimmt solche gemängelten Namen aus C++-Stack-Traces und übersetzt in richtige C++-Namen. Furchtbar. Man könnte übrigens sowas zu schaffen, dass quasi die eigene Sprache irgendwie diese Exceptions wieder rückübersetzt, ist irgendwas, was eigentlich sein sollte und das ist kompliziert. Deswegen darf man sich mal vielleicht einen anderen Weg zu beschreiben. In Project Coin, in der Vision, geht es darum, kleinere Änderungen für die Programmiersprache Java zu machen. Und eine von den angedachten Änderungen, die man bloß an der JVM vorschlagen wollte, ist es, Methoden zu erlauben, mit einer speziellen Auszeichnung, komische Namen zu haben. Die haben keinen Namen, keine Java-Namen, sondern so komische. Und die auch so in weitere übersetzen zu können. Also so ein komischer Name wäre zum Beispiel Strange Name. Warum ist der komisch? Genau, das ist das Beste. Es ist ziemlich schwierig, in der Idee mit Bullets zu definieren und Space in Namen. Das ist gebaut. So, und das ist eben das erste Problem. Wenn man das dann gelöst hat, tatsächlich um diesen Namen herumkommt, ist dann die andere Frage, tatsächlich die richtige Methode zu finden, der Sprache entspricht und die Methodenauflösung in diesem Bytecode für die Solution, die ich vorgestellt habe, die folgt den. Das ist immer nicht mehr ab. Das heißt, bei Ingo Virtual, dann wird dort geschaut in der ersten Hierarchie, welche Methode richtig ist. Nun kann man sich überlegen, dass nicht jede Sprache die gleichen Semantiken hat. Aus welchem Grund auch immer, ich kann es auch unterschieden. Aber es gibt Sprachen, die haben keine Klassen. Es gibt Sprachen, die haben keine Methoden mit sind. Und haben völlig eigene Regeln, um Sachen zu isolieren. Und was kann man da machen? Also man kann sich den überlegen, ein Klassiker ist, dass man mit der Reflection irgendwie nachschaut nach Methodennamen, ob es schon geladen worden ist, was nachlegt und dann über Reflection Methoden haben. Das ist machbar, das ist auch heutzutage mit Reflection auch einigermaßen fix. Damals vor 10 Jahren war es auch recht furchtbar. Aber es ist nicht unmöglich. Also wer Reflection nutzt, hat, weiß unter, also mit einer Zeile Code kommt man alles nicht hin, sondern muss nachgucken, speichern und so weiter. Das heißt, man zahlt einen gewissen Preis dafür. Einerseits bei Performanz, weil der Aufruf sozusagen eben auch die DM nachgefragt wird, ob es eine Methode gibt und um sie aufzurufen. Andererseits eben auch bei der Umständlichkeit. Gut, denn der nächste Weg ist dann zu sagen, dann machen wir Reflection und Caching. Also man spart sich jedes Mal einen Reflection-Aufruf und merkt sich einfach, was aufgerufen werden soll. Irgend so ein Cache. Das kann man machen. Man kann sich, auch wenn man kein Schlauch ist, kann man auch bei bestimmten Methoden sich überlegen, deswegen. Das Ergebnis ist ja sowieso nur von den Eingabewerten abhängig. Man kann die Ergebnisse nicht cachen. Und zum Beispiel gehört so bei einer Methode, die man anzuhören. Bei der das Ergebnis immer gleich ist, wenn die ein, zwei Parameter gleich sind, kann man Sequenzen aufsparen, diese ganze Nachprüfung. Aber auch das hat einen Preis. Und das hat einen Preis, was sie speichern. Dieser Cache muss auch irgendwo hin. Und das heißt, je mehr man Methoden aufruft, desto mehr muss gecached werden. Und das führt einerseits dazu, dass man elegante Kurzprogramme schreibt, aber die meisten Programme sind nicht so. Und das heißt, dann kommen wir zum nächsten Schritt, und nächster Schritt ist dann nochmal das Microiteration. Also man sagt, das ist Reflection, das ist mir alles zu umständlich. Generieren wir das einfach die Welt, die sie braucht. Also wenn ich das auch möchte, dann just in time oder head of time, generiere ich einfach die Strecken, Klasse, die es so geben kann, direkt auch fertig. Das ist sozusagen ähnlich wie C++ Templates von der Idee her, kann man machen. Ist aber ein bisschen schneller. Nur das Problem dabei ist, dass die Menge der zugeladenen Klassen beim Programm extrem steigt. Bei dynamischen Programmen ist es ja so, dass eben an jeder Aufrufstelle jedenfalls echt viele Methoden aufgerufen werden könnten. Wenn wir hier davon eine Klasse generieren, dann wächst das.
Aus dem Mangel ist den Stacktrace total. Aus dem Mangel ist den Stacktrace total.
Ja, das ist der andere Punkt, genau. Das ist alles irgendwie unschön. Okay. Das Spannende ist, dass die Jane eigentlich schon recht genau weiß, wie man das als effizient macht, weil das macht sie sowieso von Haus aus im Herrn. So eine Anweisung, die nur Interface, die muss ja eigentlich zur Laufzeit entscheiden können, welche Methode konkret ein Interface implementiert aufgerufen werden soll. Und wenn man es effizient implementiert, muss auch zur Laufzeit das Inline und Inline können. Also muss schon das Ganze richtig gut handeln können, und dann mit einem JVM. Das heißt, eigentlich weiß die JVM, wie man das macht, nur sie gibt einem die Werkzeuge für die Internet-Handels auch selbst machen kann. Und gut, das kann man natürlich fixen. Man kann sich überlegen, eine API zu schaffen, diese Werkzeuge, um die Methodenauflösung zu betreiben, einem eine API, man kann die. Und das ist im Großen und Ganzen die gelingende Programmierung. Den implementierenden Sprachen die Werkzeuge zu geben, die sie brauchen, um effizient jede Sprache mit JVM bringen zu können. Und die gröbsten Sachen dieser Art, die ich angesprochen habe, zu lösen. Um das zu implementieren, gibt es bei OpenJDK das Projekt, das sich MLVM nennt. MLVM steht für Multi-Language Game. Mehrere Sprachen, also mehr Programmiersprachen und nicht Schwäbisch. Und weil dieser Multi-Language-VM ein recht unheimlicher Name ist, man auch damit dazu assoziiert, gibt es auch diesen Codenamen Da Vinci-VM, nach dieser Sprachrenaissance, die es in den ganzen Jahren umgeht, jetzt mit Scala und Clojure und so weiter und so fort. Und das ist das Video in GSR, 292 in der Expertengruppe. Open Genres, die APIs festlegt. Und bei OpenJDK gibt es entsprechend die Mode Dynamic, die Implementierung und diverse andere Patches in diesem Projekt. Das heißt, das MLVM-Projekt ist eine experimentelle Erweiterung der Hotspot-VM, bei der die Ergebnisse der Arbeit der Expertengruppe des JSRs implementiert werden, ausprobiert werden und der Community getestet werden sozusagen. Wenn diese dann fertig sind und gut genug sind, werden sie natürlich die 7 übergeschoben. Oder auch nicht, weil das nicht passiert.
Okay. Das ist aber auch die Basis auf 600.
So, die Mode Dynamic. Also, in diesem MLVM Repository ist, wenn man es so ist, andere Repository auch so gemacht, da liegen die ganzen Implementierungen von verschiedenen Ideen als Patches vor. Und die Mode Dynamic ist, dass der Indie-Patch implementiert, gibt es noch ein paar Seiten, ein paar verschiedene dazu. Im Moment läuft die Mode Dynamic auf dem Interpreter und auf der 32-Bit Interjet, Serverjet, weil es gibt 2 Jets und 3 Vektoren. Das heißt, im Moment arbeiten Christian Tarling und John Rose und da haben diese Menge Jets und so weiter. Inline wurde die letzte Woche implementiert. Christian hat gestern auf der Liste neue Patches gepostet, die recht gute Ergebnisse liefern, was sie komplett machen sollen. Das ist ein Bereich, an dem stetig weitergearbeitet wird und ist seit dem Milestone 3 JDK 7. Weil das Ganze ein Nice Feature ist, ist es bei JVM nicht von Anfang an enabled. So, dieses Experiment Feature muss mit einem besonderen Schalter beim Aufruf angeschaltet werden. Enable Mode Dynamic. Das ist so der kleine Hint, der man im Mode Dynamic gut ausführt und wenn was komisch passiert. So. Das Ganze läuft über einen Bytecode, der zugeführt wird, um diesen dynamischen Aufruf machen zu können. Und dieser Mode Dynamic Bytecode, der Und sie kann über die Invoke-Methode aufgerufen werden. Die Invoke-Methode ist lustigerweise im Interface gar nicht drin. Die JVM weiß, dass sie sie kann nicht euch laufen. Und zu jedem Invoke-Name Bytecode gehört ein Call-Site. Also zu jedem Invoke-Name Bytecode gehört ein Ort, an dem wir stehen, in dem irgendwas aufgerufen wird. Und das der wird sich von der JVM gemerkt. Also sprechen wir Call-Site, sprechen wir. Und jede Call-Site bringt den Invoke-Name Bytecode-Aufruf mit einem Math-Handle zusammen. So dass, wenn die JVM sieht, dass die Invoke-Name aufgerufen, sie weiß, aha, von der Call-Site von diesem Invoke-Name, was steht denn da drin, wo soll er hin? Aha, die Methode, die invoke ich mal. Mal gucken, was passiert. Und dadurch, dass jeder Invoke-Name Aufruf entsprechend Call-Site hat, und jede Call-Site ein Target, ist das Spannende daran, dass man diesen Target-Methoden-Handles auch verändern kann. Also sie müssen sich was anbreiten. Sie können sich dynamisch im Laufe des Programms verändern. Das heißt, es gibt Sprachen, wo man das zum Beispiel Methoden hinzufügen kann, man Methoden zur Laufzeit verändern kann. Und die können implementieren bei Antwort, dann das Target-Handle verändert zur Laufzeit. Und diese Call-Sites werden beim Laden von Klassen installiert. Das heißt, wenn eine Klasse geladen wird, in der die Bytecodes drin sind, schaut die VM nach, ob es eine besondere Methode gibt und ruft diese Methode auf, die dafür sorgt, dass alle Call-Sites mit Anfangsmethoden gebunden werden. Wenn Klassen geladen werden, sodass kein Invoke-Dynamic-Aufruf schief geht, weil irgendwas nicht da ist. Das heißt, Invoke-Dynamic-Call-Site, Target, Invoke. Das Schöne daran ist, das hier kann extrem schnell ablaufen, weil nichts nachgeschaut werden muss, sondern nur einmal beim Bootstrappen quasi dieses Target platziert wird und im Prinzip mit nur wenigen Instruktionen einen Aufruf dynamisch erfolgt und auch nichts in Java-Typ hier umgeschaut werden muss. Also im Gegensatz zu zum Beispiel Go Interface oder Go Virtual muss Method Handling im Bob nicht den Typ auf ablaufen und schauen, was die passende Methode zu seiner Klasse ist, sondern sie sucht direkt das Handle auf. Und diese neuen Features sind alle in einem Paket drin, das nennt sich Java.
Kannst du mal ein praktisches Beispiel für irgendeine Sprache, die das verwendet, geben? Das mich jetzt gerade abgehängt.
Achso, eine Sprache zu verwenden ist Jubi. Jubi ist eine von, wie du sagst, Charles Nutter geschaffene Ruby-Ableger, der Ruby auf Java kompiliert. Und die benutzen nur Invoke-Dynamic den ganzen Aufruf. Und das heißt, es gibt also Ruby hat eine Klasse, in der es eine Booster-Methode gibt, die alle Dynamic Call-Sites besetzt mit den zu aufrufenden Methoden. Und es benutzt jedes Mal auch Invoke-Dynamic zu aufrufen und auflösen. Das heißt, Invoke-Dynamic beeinflusst die DBM, es schaut nach, wo es hin, rufen auf, fertig.
Das heißt, die Message-Handles sind im Target-Objekt besetzt?
Ja.
Okay.
Also die Call-Site hat ein Target. Und dieses Target kann sich eben verändern. Und es wird am Babane-Klasse gesetzt, initialisiert.
Die Call-Site ist auf der Aufruferseite und der Message-Handle ist im aufgerufenen Objekt? Oder wie ist da die Verteilung?
Sowohl die Call-Site als auch das Message-Handle, das ist die JVM verwaltet. Also, das heißt, bei dem Invoke-Aufruf bekommt man halt einen mit dem Namen und so weiter und so fort. Und die Auflösung. Statt, die Booster-Methode bekommt, die entsprechende Informationen kann dann beim Laufen der Klasse entscheiden, was in diese Call-Site passieren soll. Und sie setzt das Handling dazu, und so dass beim ersten Invoke-Dynamic, dass die Methode angesprochen wird. Und dann kann sie das komplett verändern. Also man kann sie wieder zurücksetzen oder kann sie bleiben lassen. Das Schöne daran ist, dass die JVM nichts weiter machen muss, außer diesen simplen direkten Aufruf.
Aber bei so einer dynamischen Sprache wie irgendeinem Ruby-Derivat, da hat ja der aufrufende Code überhaupt keine Typinformationen über die Klasse, wo er jetzt gerade die Methode aufruft.
Ja.
Das heißt, wie wird dann auf der Aufruferseite der Method-Handle initialisiert beim Laden der Klasse?
Das ist eine Indirektion. Die Call-Site ist quasi eine Indirektion, die überlässt im Prinzip den Sprache erzeugen.
Ja. Also das heißt, wenn ich Compiler schreibe für eine Sprache, entscheide ich meinen Compiler, was generiert wird. Und wenn ich meine Sprache kompiliere, kann ich sozusagen als Compiler-Schreiber entscheiden, was passiert. Und ich kann
VWM kann dann trotzdem passieren. Das heißt, du hast normalerweise in Groovy, kannst du eine Methode verändern, aber macht man ja auch nicht immer. Und wenn sich eine Methode verändert, dann kann die Callzeit Bescheid sagen und sagen, jetzt, wenn du nochmal aufgerufen wirst, sag mir bitte mal Bescheid, damit ich dir dann sage, wo du ihn rufen sollst. Das heißt, es ist nicht bei jedem Aufruf, meines Wissens, sondern einfach nur, es ist also schon auf dem Neo, weil in den meisten Fällen geht man davon aus, dass ja der Code sich dann auch nicht verändert und dann kann er eben entsprechend auch das Normale machen, was die VWM macht.
Okay, so Notification, wenn sich das Method-Handle für irgendwas ändert, die Callzeit benachrichtigt.
Ja, so hatte ich das verstanden, habe gesagt.
Das Schöne war jetzt aber, dass der Methodenaufruf auch die Parameter, die übergeben werden, verändern kann. Also man kann sozusagen sich Adapter bauen. Und über, typischerweise verwendet es die Typen von der eigenen Sprache auf Java nicht 1:1 passen. Also gerade was die nativen Typen angeht, haben die Funktionssprachen ebenfalls ein Bit weniger. Und so Geschichten. Und das kann man auch über ein Hands-Update, indem man sich Adapter baut, über auch die Methode dafür sorgen, dass die Typen, die eingesetzt werden, auch dementsprechend, was diese eigenen Sprachen sind. Und auf entsprechende Java-Typen abgebildet werden oder auch nicht. Und auch wiederum bei der Rückgabe dafür sorgen, dass eben das Richtige dabei rauskommt. Das heißt, man ist nicht auf das Java-Typ-System beschränkt, sondern kann sich dafür direkt flexibel bewegen. Und diese ganz geschickten Java-Typ-Pakete, auch die ganzen, also das Handle-Handles-Methoden lassen wird, das ist sozusagen die Utility-Funktion, um mit Bandlines umzugehen, Call-Site und diverse andere Kleinigkeiten, also Exception und dann auch. Den Code gibt es auf dem NMVM-Projekt, kann man sich vielleicht rausklonen. Wiederum F-Clone, Forest-Clone, wie gestern bei JKZ. Es sind Patches für diverse Forests dabei. Also es sind Patches für Security Teams. Für die Hotspot Repository, das sind Hindi und Interface Injection oder die Sachen. Für das JDK Repository, das Langtools Repository. Also für den Compiler unter anderem. Um eben diese komischen Methoden anzulimitieren. Es gibt einen Webkanal, auf dem John und Chris unterwegs sind und Charles Hunter und so weiter. Was das Bauen angeht, sollte ich noch sagen, dass im Moment die DaVinci Code Basis auf dem BSD-Port basiert. Das heißt, letztlich am besten durch sich bauen. Warum wohl? Das meine sowohl Chris, der ist auch John Rosen als OSX-Benutzer. Also für Linux muss man so ein bisschen gucken, wenn es so ein paar Patches, die man da reinhängen muss. Wobei Christian die diese Woche noch reinhauen wollte im BSD-Port. Ich sage jetzt mal Christian, Christian und John Rose, das sind die beiden Jungs hier. Also John ist der Stack-Lead für die Spezifikation und für die zweiten Programme. Und hat das große Design sozusagen produziert. Chris ist Christian Tarniger, er ist seit diesem Jahr bei Sun und arbeitet auch im Compiler an CZ. Und er ist derjenige, der jetzt so mit Endlearning arbeitet und da hat das Ganze auch die 64-Bit-Variante transportiert. Und jetzt kommen wir zu diesen spannenden anderen Sachen. Remy voran arbeitet an Backport von OpenMMIC. Das heißt, es gibt bei Google Kundenprojekt, das implementiert in Google Dynamic sozusagen so ähnlich wie, ich weiß nicht, was jemand kennt, damals als Java 1.5 rauskam, gab es auch Concurrency-Klassen, die sehr praktisch waren, die es 1.4 nicht gab, und es gab entsprechend einen Backport, das irgendwie zurückgebracht hat, um das Ganze auf AppDynamic zu unterstützen. Dementsprechend Remy macht was Ähnliches, indem man in Google Dynamic Java DIN nimmt, Unterstützung dafür. Und das Ganze für 1.5 implementiert, also das ist zur Aufzeit eben diese Dynamik, die überhaupt nämlich auch im Bauch gelöst werden können. Das ist, was Performance angeht, würde ich jetzt nicht genau das gleiche, ganz ehrlich sein. Aber es ist ein sehr nettes Werkzeug, um bereits auf normale Game, wenn man zu Hause mit Video spielen, Sprache drauf zu adaptieren. Wird auch unter anderem von Charles Hutter benutzt, bei JLOG entwickelt. Er hat einen eigenen Rapper gemacht. JRuby hat ja neben den normalen Ausführungen von Arbeit oder auch gibt es auch die Möglichkeit bei JRuby zu sagen, ich möchte jetzt auch den Bob Dynamic haben. Und Charles meinte damals so, dass der Bob Dynamic Part von JRuby jede Menge Arbeit sparen würde, wenn er die Bob benutzen könnte. Weil einfach jede Menge Code an Reflection Caching und so weiter weg solche Teile sieht, diesen Backporter, die Dach, erlaubt, dieses Feature, das jetzt nicht kommen wird, bereits jetzt mal einzusetzen und schauen, was es für Auswirkungen eigentlich macht. Soll es nur sagen, dass es ist ein JSON, der noch nicht fertig ist. Das heißt, die Expertengruppe ist aktiv dabei, sich zu überlegen, was passiert. Ich habe wohl gemeint, nur ein Bytecode. Vor einem Jahr war das kein Bytecode, oder war es was anderes. Dann war es im Prinzip ein Invoke-Interface. Haben es auch umgeschrieben, ein Bytecode draus zu machen. Und die Interface-Namen können sich auch durchaus noch ein bisschen verändern. Das heißt, man sollte, wenn man es auf der Ringliste drauf sein, und nur so ein bisschen gucken, was passiert. Neben der MLVM-Dev-Liste auf OpenJDK gibt es auch eine JVM-Languages-Group bei Google, bei der wir die verschiedenen Sprachen auch dabei sind, die auch in Deutschland empfehlen. Und jemand, der etwas ganz Spaßiges macht, ist Tobias Iverson. Er macht ein Google Summer of Code-Projekt um Driving herum und arbeitet bei DaVinci an der Interface Injection. Da geht es darum, zur Laufzeit Methoden zu Interfaces hinzufügen zu können. Also zur Laufzeit sagen zu können, ja, ich hätte dann doch vielleicht gerne, dass mein String noch ein Parable implementiert, weil ich jetzt so Parable abgeführt habe. Und das zur Laufzeit weiß, da hängen zu können. Eine schöne Art und Weise, APIs zu programmieren. Arnold Schweighofer macht seine Doktorarbeit über Tailcodes, mit dem er sich bei DaVinci implementiert. Das gibt es auch bereits im Patch-JSON im Repository drin. Soweit ich weiß, ist die Tailcode-Arbeit noch nicht fertig, aber John Rose hat ein großes Stück drauf. Das heißt,
Tailcode dann über Methodengrenzen hinweg, oder?
Ja, es gibt dabei das Problem, dass Protection Domains, also Frage Sicherheit, nicht drin ist. Wenn ich welche drin aufrufe, dann habe ich Permissions gegeben. Und wenn ich sie zusammenschmeiße, dann muss ich jetzt schauen, dass die Permissions erhalten bleiben. Und das heißt, soweit ich weiß, ist diese Tailcode-Patch, die macht schon mal das eine, aber diese Permission-Domains zusammenschmeißen, noch nicht wirklich. Das ist der tricky Part. Und wahrscheinlich ist das ist so ziemlich intelligent, wie sie geschafft hat. Aber es ist sehr spannende Forschungsarbeit.
Ja. Nur eine Frage so generell Einordnung. Und zwar, der Arbeit haben wir das Scripting, ich glaube, das Scripting auf der Java-Plattform für das R2 wurde gerade. Vielleicht das andere Thema.
Genau, also das ist bereits in Java zu drin.
Genau, da kommt man das quasi JavaScript auf weißes Code aufrufen, indem man irgendwie deren Sprache einbindet von Interface. Und das ist doch jetzt quasi eine Erweiterung der JVM, wo ich dann die Sprache. Also kann das mit dem Python-Code in Java-Bytecode direkt übersetzen, oder wie?
Das sind zwei verschiedene Ebenen. Also, so weit so ist die Discussion Actions. Das heißt, es wurde auch die Möglichkeit geschaffen zu sagen, liebe JVM, kennst du vielleicht irgendwas, was diesen Code ausführen kann? Wenn ja, dann führen wir mal diesen Code aus und sagen, was passiert. Also sehr, sehr weit. Das hier ist wesentlich mehr Low-Level, das ist eigentlich JVM-Erweiterung. Hier ist Leuten, die eigene Sprachen schreiben, möglich machen, diese Sprachen viel eleganter, schneller umsetzen zu können. Das heißt, die Scripting Engines, da gibt es bei 6 zum Beispiel Brian-Videos als JavaScript. Es gibt noch diverse andere, die bei Java, wo jemand sich da wirklich durcharbeitet. Genau.
Aber jetzt frage ich es ja auch so, für mich jetzt mal, als das ist jetzt interessant, aber sehr technisch auch schon mal guckt, als Entwickler oder Anwender, wo ist der Use Case sozusagen? Bei dem einen, bei dem JavaScripting ist es so, ich habe ein Java-Programm und möchte irgendwie ein paar Sachen irgendwie scriptable machen, dass irgendwie der Kunde dann JavaScript machen kann, was per Plugin eingeladen wird. Das ist doch jetzt quasi die Sache, ich gebe jetzt einem Ruby-Entwickler die Möglichkeit zu sagen, du kannst deinen Ruby-Code auch auf einer JVM laufen lassen, ohne dass er irgendwie mit Java-Code in Berührung kommt. Also sprich, was heißt, er könnte das irgendwie auf einem, weiß ich was, Compile laufen lassen, oder wo ist der Vorteil? Ich meine, habe ich jetzt den Ruby-Code in Ruby-Interpreter oder in JVM laufen lassen?
Der Vorteil ist, dass also bereits jetzt JRuby eigentlich schneller ist, normal ist, Ruby als alles. Aber diese Schnelligkeit wurde mit einer Menge Blutschweißbetrieben angebaut. Also der Code, der das Ganze macht, ist nicht real. Während die Benutzung von diesem neuen Interface ist wesentlich einfacher ist. Das heißt, die nächste Version von JRuby kann entsprechend wesentlich noch flotter sein und damit noch attraktiver werden als die Bauernplattform von Ruby. Oder bei Schranke. War neue Sprachen entwickeln, die jetzt diese Sprache einfacher zu entwickeln. Und die Idee, wie man sich das nicht mehr macht. Denn in vielen Bereichen ist es so, dass die Arbeit, das können wir werden, jetzt eben auch PHP und Ruby und Python und Perl, wie es da heißt, eine gute Grund.
Java-Datei bauen und die zum Java hinzulinken, ohne dass Java den Unterschied merkt, sodass ich Teile des Programms in Ruby schreibe, Teile in Java und die beiden sprechen einfach miteinander, so wie das bei Shared Objects unter Linux auch möglich ist, wenn ich C und C++ nutze?
Das würde ich beachten. Typischerweise ist es so, wenn man sich JVM als die native Plattform vorstellt, ja, dann ist Java die native Sprache. Und das heißt, die meisten Leute, die anfangen, die Sprache zu entwickeln, nach Java Perl ist, schaffen erstmal einen Weg, um den nativen Code aufzurufen, also halt die bereits existierende Bibliothek aufzurufen, was sie will. Der Weg zurück ist wirklich schwierig.
Das geht ja jetzt schon, es ist eine Nachverlagerung der Entscheidung. Wenn heutzutage ein Frontend-Compiler geschrieben wird, dann kompiliert man den Scala in eine Accessful Reflection. Und diese Erweiterung ermöglicht halt, dass im Prinzip der Frontend-Compiler schon eine neue Programmiersprache einen einfachen Code erzeugt und im Prinzip die Entscheidung, was letztendlich aufgerufen wird, in den Runtime verlagert. Und nicht quasi von dem Bytecode im Prinzip das Ganze aussortieren muss.
Ich denke, es schwierig wird, weil man beliebige Sprachen aufrufen möchte, ist, dass eben diese Sprachen, was hier Semantik angeht, teilweise völlig auseinanderlaufen können. Und das heißt, man muss sich so ein Metaprotokoll überlegen. Und das ist ein natives Ordnungsfeld, das aber nicht identifiziert wird. Okay.
Eine ganz gute Frage, wie hat das Microsoft gelöst? Die haben immerhin drei Sprachen gleichzeitig für ihre ersten Version ausgerollt. Wie haben die das gemacht?
Microsoft hat der CLR so eine Art modifiziertes Typsystem gefasst, auf das sich dann alle Sprachen anbilden sollen. Was bei Sprachen, die C-Sharp ähnlich sind, gut funktioniert und bei anderen hat nicht ganz so gut. Deswegen hat Microsoft dann ein paar Jahre später was drüber gebaut, das dann Dynamic Language Runtime nennt, für R und Python. Das ist ganz gut, wenn die Sprache Python ähnlich ist. Also, es ist ein anderer Ansatz.
Es ist kein generalisierter Ansatz, sondern eher ein, Sie haben genau versucht, das zu lösen, was Sie da als Problem haben.
Es ist ein Ansatz, bei dem eine Struktur geschaffen wird. Und Sachen ein bisschen gelöst werden können. Das hier ist ein anderes, bei dem, ich sage, sehr wohl Werkzeug geschaffen wird, wo mit dem Python das Problem erschlagen werden kann, aber dafür auch anders gelöst werden.
Gibt es in der CLR-VM ein Ending auf die Invoker Nennen?
Das
war die sind ja, ich glaube, relativ nah aneinander dran.
Ich bin leider kein CLR-Experte. Das ist schon ein bisschen andere Ansätze. Also in einem Bereich, ich weiß nicht, tiefer gehen hat.
Gibt es denn eigentlich konkrete Pläne von den entsprechenden Communities oder Studie erwähnt? Weißt du, dass man dann tatsächlich dann sowas wie JPython abzulösen durch die Implementierung entsprechend auf dieser Erweiterung oder so?
Ablösen ist immer so ein böses Wort.
Ja, oder? Dahin zu verlagern oder
so. Also ich würde schon erwarten, dass sich die Formanz-Worte ein bisschen verspricht oder Wahrheiten. Also die sind ja noch nicht so weit, dass sie jetzt sagen, wir jetzt mal schneller, wir haben jetzt eigentlich die Änderung, es ist 32 bis 87 in einem und so weiter. Dass in diesem Formanz-Wort, das ich als stellen soll, noch hoffe, dass dann auch für die anderen Sprachen aktiver wird, eben das Ende zu schützen. Aber bevor das nicht fertig ist, kann man das nicht wirklich sagen.
Also ja, das heißt, jetzt ist
jetzt zum Beispiel eine Party. Es gibt jemanden, der hier Smalltalk auf JVM, der benutzt es zum Beispiel. Charles macht es bei JRuby und bei diesem Juby. Und ist, wie gesagt, also er ist jemand, der damit schon seit über Jahren spielt und recht begeistert von dem, was er damit machen kann. Hat auch seine Juby-Sprache wohl recht fix zusammengeschmissen am öffentlichen Tag. Aber es ist Charles, also nicht er ist Charles. Der macht auch sehr, sehr viel. Und ich denke, dass die das einerseits eben diese Unterstützung mit dem Backboard und Ringe dafür sorgt, dass man sich das mal angucken kann, der eingeschaut, was ein Ring kann und was das in die Kohle angeht, was mir cool angeht. Aber der Performance, den wir eigentlich das zwar noch aufschlagen gewesen. Und das noch besser. Arthur Schenke, die ist jemand, der die US States Binaries bereitstellt zum Download, aber ist auch jemand, der sich diesen Meta-Protokoll anschaut im Moment. Nur ist das alles, wie gesagt, bei dem Spruch frei. Also sein letzter Satz auf der Liste war, dass er gerne die Mob-Sachen in einer schönen Form hätte für den nächsten JVM Language Summit, der in ein paar Wochen geht. Das ist eine Veranstaltung, die von den Entwicklern der MVM gemacht wird und der Community. Gab es letztes Jahr bereits einmal, glaube ich, gibt es Videos davon, Events, Talks, jede Menge Sachen. Wird es dieses Jahr ebenfalls geben. Das heißt, zu diesem Thema kommt in circa 4 Wochen noch ein ganzer Haufen bestimmte Sachen raus. Okay, das war das. Sprachen gibt, die so laute Typen erzeugen müssen, die sehr attraktiv sind, die sehr weit eingesetzt werden. Ja, das ist sicherlich eine spannende Sache. Aber.
Ist aber nicht der Fokus im Augenblick.
Der Fokus im Augenblick ist in der Dynamik und Interface Injection gibt was auch. Aber die Dynamik ist die Hauptsache.
Ja. Gibt es noch andere Sprachen zu JRuby, die schon mal experimentiert haben? Oder ist das bis jetzt?
Das ist, soweit ich weiß, ist es JRuby, Juby, dieser Python, dieser. Smalltalk-Dialekt hat und auch die Python so auch schon was gemacht hat. Es gibt ja schon eine breite Community von Leuten, damit das gefallen.
Und die Schachstück-typisierten Sprachen, die Scala, die haben auch einen Vorteil davon? Oder
das
sind
ist,
ja jetzt wirklich mit den Namen?
Das ist so eine Frage gerade. Ich meine, das hängt davon ab, wie weit Sie da profitieren können, dass Sie eine Methodenresolution beispielsweise selbst in die Hand nehmen können.
Für den aktuellen Sprachumfang von Scala 2.7 eher nein. Okay. Aber es gibt Überlegungen, die Sprache Richtung dynamischer Aufrufe auszudehnen, gerade auch weil dieses Feature dazugekommen ist. Aber das ist zukunftsmäßig.
Ja.
Ja.
Das ist ein positives Beispiel von Henne-Ei sozusagen.
Ja, das ist eine Sache, die wirklich die, wie ich sagen würde, die Hotspot-Community so visualisiert hat, weil es ist plötzlich wieder ein Weg da, das ganz spannende Spielen zu machen. Und sehr experimentiert und das wir gemacht haben. In diesem Petrobuster sind einige schräge Sachen drin, die hätten wir so eine Liste bei der Folge brauchen, mit so 7, 8 diversen Geschichten. Aber ich wollte jetzt mit denen nur die 2 Sachen größer wegen, die ich auf Physik gemacht habe.
Die Call-Sites, die eine Klasse hat, sind die statisch von Laufzeit? Oder können die hinzugefügten?
Das ist statisch. Also jede Invoker, nämlich beide Invoker, hat eine Call-Site.
Das heißt, es ist quasi geschadet. Ich kann einer Klasse nicht zur Laufzeit neue Methoden hinzufügen, weil ich hätte eine neue Callzeit hinzufügen müssen.
Ich kann halt dafür brauche ich die Face Injection. Also das ist das.
Entschuldigung, aber du musst halt welche hinzufügen, dann kannst du ja Klassen nachladen.
Du kannst Klassen nachladen und dann oben patchen. Das kannst du machen.
Und das ist raus, Klasse rein und die neue Klasse hat zufälligerweise ein Callzeit mehr.
Okay. Wenn du einen Cluster dazwischen hast, ja. Wie man es halt so macht. Ne?
Anschluss, dass man da irgendwie, wenn da irgendwie ein Callset geändert wird, dynamisch ist dann irgendwo, irgendwo anders vielleicht. Muss da irgendwie großartig dann gelockt werden oder so, dass da dann nichts anderes kaputt geht? Oder ist das kein Problem, weil der Code dann ja schon, also wenn du dann was, meine, da geht es ja um.
Das ist da auch so. Diese Art ist gesehen, weil die JV macht den ganzen Platz Laden. Also die Callset ist
so. Also auch wenn jetzt dynamisch was geändert wird, ich meine, es ist doch dann.
Ja, das damals gehört es nicht, aber ich meine, wenn Method Handle nicht gesetzt ist, ja, dann wird trotzdem eine Installationsmethode aufgerufen. Und die JVM übernimmt quasi, bevor es sagt, okay, dann schauen wir mal, was passiert. Okay. Ein bisschen schräger Anwendungsfall für sowas könnte zum Beispiel auch B sein. Weil auch da werden Sachen hinzugefügt, quasi die dann irgendwie in Methoden aufgeführt passieren sollten und so weiter. Aber ich kenne noch niemanden, der sich damit pointiert. Aber es wäre zum Beispiel auch ein Anwendungszweck, den sich nur geben, der normalen Java-Entwicklern zugute kommen könnte.
Anknüpfend an die Bemerkung zu Scala, wird man denn aus dem Java-Bereich irgendwelche Überlegungen, ob man den Warp Dynamic, wenn es erstmal da ist, für etwas nutzen könnte?
Kann ich Ihnen dazu sagen. Also ich meine, das Witzige daran ist halt, dass das Ganze nicht die ganze Prüfung machen muss, die Invoke-Prüfung machen müssen, könnte durchaus schneller sein als normale Invoke-Aufrufe bei Java. Also, man könnte sich schon spaßige Sachen überlegen, aber sobald ich weiß, wie so mein unser Fokus hat, weiß dann, dass er erfahren ist, gleich zu finden. Und dann sind wir auch. Aber das überlasse ich ja ganz euch.
Wenn man dieses Evoke Dynamic nicht so ein bisschen sowas wie so ein über die Hintertür wieder zur funktionalen Programmierung zu kommen. Letztendlich nämlich habe ich irgendeine Funktion, die mit irgendwelchen Daten was tut und tut das dann. Das gab es ja früher. Man hat eine Funktion gehabt, da hat man ein paar Daten reingekippt und dann kam was raus und
In einer sehr, sehr bösen Art und Weise könnte man Method Handles das Funktionszeiger schimpfen. So das Ziel hätte man. Man könnte. Aber anders.
Weil diese Funktionen selber, die da hinten dranhängen oder Methoden, arbeiten ja letztendlich entweder auf Daten, die man reinkippt oder an dem Objekt dranhängen, wo die Methode dranhängt. Und das konnte man früher mit einer Funktionalen ja letztendlich auch immer schon machen.
Es sollte auf jeden Fall leichter sein, mit einer Sprache zu implementieren, die man in die Sachen einsetzt. Also davon nicht mehr ausgehen.
Wie sieht es bei der Performance aus? Also ich habe ja jetzt noch das Problem, dass die JVM praktisch dazwischen ist, zwischen meiner dynamischen Programmiersprache und dem letztendlichen System schon. Also Sie haben gesagt, dass zum Beispiel JRuby jetzt schneller ist als die normale native Ruby-Implementierung.
Ja, also als 1.8.1.9 ist es ungefähr gleich auf. Für die meisten der Drohbergen, die gesehen haben.
Weil es gibt ja auch so Ansätze wie das PyPen-Projekt.
Ja.
Hier, das hat es jetzt versucht, praktisch die Virtual Machine oder den Interpreter wegzulassen, was komplett nach dem Code übersetzt und dann praktisch auch so Spielchen zu machen. Ich könnte sich vorstellen, Java-Interpreter, der dann ja, okay, JavaScript angepasst wird und so.
Sorry, PyPen ist ja spannend und so. PyPen ist ja das, was ein Metacompiler-Projekt ist, das in Python geschrieben ist und selbst integriert. Ich denke mal, wenn man nativ kompiliert, hat man einerseits sofort, dass man gleich sofort Maschinencode hat. Hat aber ein bisschen Nachteil, also in diesem Maschinencode an so Laufzeiten, der zu viel mehr machen kann. Wenn man dann mit Versionen arbeitet, die nicht so Laufzeiten nicht behändigen kann, verhalten, was dann so technische Weise machen, dann ist man quasi, muss man quasi beim Kompilieren bereits die richtigen und die Unterscheidung treffen. Das macht eine Chance, alles richtig zu machen. Und das war's. Und die große Vorteil von solchen virtuellen Maschinen ist im Vergleich dazu, dass sie zu der Hauptzeit die Applikation sich anschauen können, wo die Sache warten wird, was wir hier auch über entsprechende Optimierungsschaltung machen und revidieren können. Und deswegen auch, ich sage mal, durchaus woanders sein können, also das, was daher dran geht. Aber das war mal, sonst mal, beim GCU-Projekt. Und der ist, was Startup angeht, super natürlich. Ein Hello World, das E-Server-Projekt ist sofort da. Aber halt im Vergleich jetzt zu der Hotspot auf dem Server geht er natürlich unter. weil ich immer wesentlich mehr auf den Server rausholen, als jemand mehr dran will. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich. Thank you.